Menschen ohne wissenschaftliche Ausbildung können sich die enorme Isolation des Sonnensystems vorstellen. Die Sonne mit ihren Planetenflecken, ihrem Staub aus Planetoiden und ihren unfassbaren Kometen schwimmt in einer leeren Unendlichkeit, die fast die Vorstellungskraft übersteigt. Jenseits der Umlaufbahn des Neptun befindet sich Raum, der, soweit die menschliche Beobachtung reicht, leer ist, ohne Wärme, Licht oder Ton. Eine leere Leere, die sich über 20 Millionen mal eine Million Meilen erstreckt. Das ist die geringste Schätzung der Entfernung, die zurückgelegt werden muss, bevor der nächste Stern erreicht ist. Und abgesehen von einigen Kometen, die noch substanzloser sind als die dünnste Flamme, hat nach menschlichem Wissen noch nie etwas diese Kluft des Weltraums überquert, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts dieser seltsame Wanderer auftauchte. Es handelte sich um eine riesige Materiemasse, voluminös, schwer, die ohne Vorwarnung aus dem schwarzen Geheimnis des Himmels in das Strahlen der Sonne hinausschoss. Am zweiten Tag war sie mit jedem vernünftigen Instrument deutlich sichtbar, als ein Fleck mit einem kaum erkennbaren Durchmesser im Sternbild Löwe in der Nähe von Regulus. Nach kurzer Zeit konnte man sie sogar mit einem Opernglas erkennen. Am dritten Tag des neuen Jahres wurden die Zeitungsleser beider Hemisphären zum ersten Mal auf die wahre Bedeutung dieses ungewöhnlichen Himmelsphänomens aufmerksam gemacht. Eine Planetenkollision, titelte eine Londoner Zeitung und verkündete Duchains Meinung, dass dieser seltsame neue Planet wahrscheinlich mit Neptun kollidieren würde. Die Leitartikelautoren gingen ausführlich auf das Thema ein, sodass am 3. Januar in den meisten Hauptstädten der Welt eine, wenn auch vage, Erwartung hinsichtlich eines bevorstehenden Phänomens am Himmel herrschte. Und als die Nacht nach dem Sonnenuntergang rund um den Globus hereinbrach, richteten Tausende von Menschen ihre Augen gen Himmel, um zu sehen. Die alten, vertrauten Sterne, so wie sie immer gewesen waren. Bis es in London dämmerte und Pollux unterging und die Sterne am Himmel blass wurden. Es war die Morgendämmerung des Winters, ein kränkliches, sich filterndes Ansammeln von Tageslicht, und das Licht von Gas und Kerzen leuchtete gelb in den Fenstern, um zu zeigen, wo Menschen unterwegs waren. Aber der gähnende Polizist sah das Ding, die geschäftigen Menschenmengen auf den Märkten blieben mit offenem Mund stehen, Arbeiter, die früh zur Arbeit gingen, Milchmänner, die Fahrer von Zeitungswagen, Nachtschwärmer, die müde und blass nach Hause gingen, obdachlose Wanderer, Wachen auf ihren Streifen und auf dem Land Arbeiter, die über die Felder stapften, Wilderer, die nach Hause schlichen, überall, im dämmerigen, erwachenden Land, konnte man es sehen. Und draußen auf See die Seeleute, die auf den Tag warteten, einen großen, weißen Stern, der plötzlich am westlichen Himmel erschien. Er war heller als jeder andere Stern an unserem Himmel, heller als der Abendstern in seiner größten Helligkeit. Er leuchtete immer noch weiß und groß, kein bloßer funkelnder Lichtpunkt, sondern eine kleine, runde, klar leuchtende Scheibe. Eine Stunde, nachdem der Tag angebrochen war. Und wo die Wissenschaft noch nicht hingelangt war, starrten die Menschen und fürchteten sich, erzählten sich gegenseitig von den Kriegen und Seuchen, die diese feurigen Zeichen am Himmel ankündigen. Robuste Buren, dunkle Hottentotten, Schwarze von der Goldküste, Franzosen, Spanier, Portugiesen standen in der Wärme des Sonnenaufgangs und beobachteten den Untergang dieses seltsamen neuen Sterns. Und in 100 Observatorien herrschte unterdrückte Aufregung, die fast bis zum Schreien anstieg, als die beiden entfernten Körper aufeinander zurasten. Und es gab ein hastiges Hin und Her, um Fotoapparate und Spektroskope und dieses und jenes Gerät zu holen, um dieses neuartige, erstaunliche Schauspiel, die Zerstörung einer Welt, festzuhalten. Denn es war eine Welt, ein Schwesterplanet unserer Erde, weit größer als unsere Erde, der so plötzlich in flammendem Tod erloschen war. Es war Neptun,